in seinem Brief an die Philipper wechseln ab, persönliche Anmerkungen, aber auch Aufforderungen zu einem wirklich praktischen Leben mit Jesus. Ich möchte heute Abend einige Verse lesen aus dem 4. Kapitel, wo Paulus gleichsam zusammenfasst, was ihm noch ein Anliegen ist. Die ersten 9 Verse dort könnten überschriftet werden: praktisches Christentum. Ich denke, das geht uns alle an. Also Philipper Kapitel 4, Vers 1. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, auf diese Weise steht fest im Herrn, Geliebte. Euodia rufe ich auf und Syntyche rufe ich auf, derselben Gesinnung zu sein im Herrn. Und ich ersuche auch dich, echter Syzygos, Mitziehender am Joch, nimm dich ihrer an, die in der guten Botschaft mit mir kämpften, samt Clement und den übrigen, die mit mir wirkten, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wir wollen beachten, dass hier ein Begehrungssatz nach dem anderen steht. Das heißt, ein Imperativ, gleich zu Vers 1, auf diese Weise steht fest, das ist ein Befehl, ein Begehrungssatz. Dann ich rufe auf, die 2 Frauen werden aufgerufen, Vers 3, ich ersuche auch dich, da wird eine Auflage gemacht an den Mitarbeiter. Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit, ich werde es wieder sagen, freut euch. Noch ein Befehl, eure Milde lasst alle Menschen erfahren. Kurze Anweisung für das tägliche praktische Leben. Der Herr ist nahe. Das ist nun kein Befehlssatz, das ist ein Erzählsatz, aber er trägt bei zum Verständnis des anderen. Sorgt euch um nichts, sondern in allem macht durch Gebet und Flehen eure Bitten zu Gott hin bekannt. Mit Dank und der Friede Gottes, der alle Denkfähigkeit übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Gewahrsam halten in Christus Jesus. Ja, unsere Gedanken wollen oft mit uns durchgehen. Die müssen im Gefängnis gehalten werden, in Gewahrsam. Ja. Zu dem gebliebenen, Brüder, was noch weiteres zu sagen gilt. So viel als wahr ist, so viel als ehrwürdig, so viel als gerecht, so viel als rein, so viel als lieblich, so viel als wohllautend, ist es eine Lobenswertigkeit und ist es zu preisen, diese Dinge überlegt. Was ihr auch lerntet und übernahmt und hört und saht an mir, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Zum Schluss eine Verheißung. Und dann werden diese Aufforderungen wieder abgelöst mit persönlichen Notizen am Schluss des Briefes. Wir gehen zurück zu Vers 1 im Kapitel. Daher, meine geliebten Brüder, meine Ersehnten, meine Freude und Krone, daher, woher? Warum? Darum, warum? Das ist die Gegenfrage. Ja. Warum ruft der Apostel auf? Nun, wenn wir einen guten Löscher hätten und die Zahl 4 löschen könnten, dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Dazu noch die 1 vor dem ersten Vers, dann hätten wir kontinuierlichen Text. Vielleicht immer noch mit einem Absatz, aber das würde schon helfen. Warum? Weil Bezug genommen wird auf das unmittelbar Vorangehende. Das ist der Grund, weshalb er so spricht im Vers 1. Deshalb müssen unsere Augen noch ein wenig zurückblicken zum dritten Kapitel, zum Ende dort. Nun ist aber dieses Ende ein etwas längeres. Wenn meine Augen mich nicht täuschen, sind die Verse 17 bis 21 ein sich durchziehender Satz. Also, wir lesen. Werdet zusammen meine Nachahmer, Brüder, und achtet stets auf die, die auf diese Weise wandeln, so wie ihr uns als Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft sagte, von denen ich nun aber auch weinend sage, Feinde des Kreuzes Christi sind sie, deren Ende Verderben, deren Gott der Bau und bei denen die Herrlichkeit in ihrer Schande ist, die auf irdisches sinnen, dort sind ihre Gedanken. Denn unsere bürgerliche Heimat hat ihren Bestand in den Himmeln, von woher wir auch einen Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit umwandeln wird, damit er seinem Leibe der Herrlichkeit gleichgestaltet wird, nach dem Wirken seiner Kraft, mit der er auch alles sich selbst zu unterordnen vermag. Er beruft sich auf die Macht, die Kraft unseres Herrn zu verwandeln. Es geht um ein verwandeltes Leben. Und dieses verwandelte Leben wird hier auf dieser Erde gelebt. Aber wir sind Pilger, wir sind nur vorübergehend hier. Wir erwarten den Herrn Jesus vom Himmel, sagt Paulus. In dieser Zeit, wo wir noch auf der Erde sind und erwarten, dass der Herr kommt und wir ihn sehen werden, geziemt es sich nicht, unsere Gedanken beim Irdischen haften bleiben zu lassen. Wie andere, die sich vielleicht sogar Christen nennen, aber nach weltlicher Weise leben. Paulus sagt, sie sinnen auf Irdisches. Euer Sinn, eure Gedanken, euer Kopf sei nicht in dieser Welt. Tut eure Aufgaben hier, seid meine Zeugen hier, aber tut nicht, als ob ihr hier bleiben würdet, ob dies eure letzte Heimat ist, sondern lebt als solche, die diese Heimat verlassen müssen und werden. Wie lebt man nun in solch einer Situation? Daher, weil dem so ist, weil wir hier auf Erden keine bleibende Stätte haben, weil der Herr Jesus vom Himmel kommt und unsere Rettung, die wir begonnen haben zu erleben, zu Ende führen wird und auch unseren Körper verwandeln wird. Die Seele ist verwandelt, der innere Mensch, aber der Körper wird noch erfasst werden vom Heil. Jetzt ist er noch genauso wie unser Leib vor unserer Bekehrung. Da hat sich mit unserer Bekehrung nichts geändert. Unser innerer Mensch, der wurde verwandelt. Dort zog Jesus und sein Geist ein. Also, dieses Heil wird jetzt zur Vollendung gebracht, wenn Jesus kommt. Daher, ob all diesem allem so ist mit unserem Leben hier auf dieser Erde, rufe ich euch auf. Deshalb meine Bitte. Wie spricht er sie an? Das motiviert. Er hat eben gesagt, warum, das soll Mut machen. Und jetzt spricht er sie an wie ein liebender Vater. Meine geliebten und ersehnten Brüder. In diesem Fall seine Brüder, wie in einer Familie. Aber er ist natürlich ihr geistlicher Vater. Er war in Philippi gewesen und hatte das Evangelium dorthin gebracht. Sie wurden durch ihn zum Glauben geführt. Seitdem, aber sind noch andere hinzugekommen, trotz dessen, dass er ihr Vater in Christus ist, nennt er sie seine Brüder in Christus. Das ist der demütige Paulus. Und an dieser Stelle gibt er uns ein Beispiel. Und das wird gleich Gewicht annehmen. Wenn Paulus die Christen in Philippi so anspricht, dann soll das ein Beispiel für sie sein in ihrer Begegnung miteinander. Also Brüderlichkeit. Er nennt sie seine ersehnten Brüder. Ich wäre gern dort. Und er wird auch kommen. Das hat er im ersten Kapitel gesagt. Er wird frei werden aus seiner Gefangenschaft in Rom, von wo er schreibt. Und er wird auf die Reise gehen. Er ist ja ein Prophet, nicht nur ein Missionar. Er ist betraut worden von Gott, mit Wort Gottes. Also er gehört zu den großen Propheten der Heiligen Schrift. Und wenn er prophezeit, dann trifft das auch ein. Und er hat prophezeit im ersten Kapitel, dass er sie wieder besuchen wird. Und wenn er hier sie ihr seine ersehnten Brüder nennt, dann nimmt das Kraft an, dann erinnert das sie, dass er wirklich wünscht, sie wiederzusehen und wird es auch dann tun können. Meine Freude und Krone. Was ist eine Krone? Wie können Christen die Krone eines anderen Christen sein? Nun, wenn Menschen, Seelsorger, solche, die Sorge tragen wie Hirten für das Wohl der Seelen anderer, dann sind diese Betrauten, ihm Anvertrauten, wenn wir dort vor dem Herrn stehen und alles zu verantworten haben und unseren Lohn bekommen, dann sind die, die Frucht getragen haben durch unseren Dienst, die also auch unsere Frucht sind, die sind dann gleichsam die Krone unseres Wirkens, unser Lohn. Also die Philipper sind seine Krone und damit hat Liebe der wieder einen Beweggrund, dass sie dabei bleiben, dass sie auch wirklich seine Krone werden. Auf diese Weise steht fest im Herrn, Geliebte. Steht fest ist der Befehl, ist der Aufruf, die Aufforderung. Daher, weil dem so ist, und weil er sie kostbar sind in seinen Augen, deshalb steht fest. Steht fest in dieser Wahrheit. Steht fest in diesem Evangelium. Steht fest in dem Herrn, der kommt, der euch erlöst hat, der hinter euch ist in der Geschichte gleichsam, der euch gerettet hat, aber der auch vor uns steht in der Geschichte. Also in diesem Herrn steht fest. Bleibt dabei, lasst euch nicht ins Wanken bringen. Lasst euch nicht abbringen von diesem Herrn. Steht fest im Herrn. Wie? Auf diese Weise. Auf diese Weise. Auf welche Weise? Nun, jetzt müssen wir wieder zurückschauen. Die Verse kurz vor dem ersten Vers gelten als Grund für seine Aufforderung. Jetzt sagt er uns, wie seine Aufforderung erfüllt werden kann. Er sagt, ich habe euch den Weg gewiesen. Und auf diesem Weg, auf diese Weise, die ich geschildert habe, wenn ihr auf dieser Weise lebt, hier auf Erden, in diesem kurzen Pilgerweg, dann werdet ihr feststehen. Jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, diese Weise zu betrachten. Dazu müssen wir noch etwas weiter zurückgehen im Philipperbrief. Und zwar zu Vers 1 in Kapitel 3. Zu dem Gebliebenen, meine Brüder, nicht zuletzt, das könnte man vielleicht unter Umständen, wenn man weiß, dass es das Letzte ist, aber zu diesem Zeitpunkt ist Paulus nur halb fertig mit seinem Brief. Er hat 2 Kapitel geschrieben und er wird noch 2 Kapitel schreiben. Also dies ist nicht das Ende seines Briefes. Er hat sich auch nicht vertan. Das heißt, er schreibt nicht zuletzt, wie ein Prediger sagt, noch zum Schluss und dann macht er noch eine halbe Stunde. Nicht so. Paulus wirft nicht so um sich mit Wörtern, sondern er weiß, was er schreibt und er weiß auch warum. Das ist alles überlegt. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist vielleicht nicht so einfach ins Deutsche zu übersetzen, doch ist es ein sehr einfaches Wort. Es bedeutet der Rest. das, was übrig geblieben ist. Und nun ist die Frage, natürlich kann das am Ende eine Entwicklung sein, das stimmt. Aber es kann ein längeres Ende sein, es kann ein ganz kurzes Ende sein. Es ist einfach das, was noch geblieben ist. Von was? Nun, in diesem Fall von seinem Brief. Das heißt, von dem, das er vorhat zu schreiben, beziehungsweise schreiben sollte. Wenn er es nicht vorhat, aber er überlässt es dem Herrn und sagt, ich habe noch einiges zu sagen. Und die Hauptsache hat er vielleicht gesagt, er hat Jesus Christus geschildert in Kapitel 2, aber es muss noch einiges gesagt werden an der Bedeutung von Jesus Christus als Ziel, als Person, die vor uns steht und der wir entgegeneilen. Das will er in Kapitel 3 dann schildern. Und er will auch eine Warnung aussprechen gegen Ende des Kapitels, das haben wir schon gelesen. Also er hat noch einiges zu schreiben und er sagt jetzt, was das Übrige betrifft oder was das Gebliebene betrifft, und jetzt fängt er an, das zu sagen. Freut euch im Herrn, das wird ja wiederholt in Kapitel 4, das haben wir gelesen, nicht wahr? Es geht hier also um die Verbindung zwischen Kapitel 3 und 4. Freut euch im Herrn, dasselbe euch zu schreiben. Er hat schon aufgerufen zu solcher Freude, aber er schreibt es noch einmal. Und er sagt, wenn ich das tue, ist das für mich nicht zu viel. Ich bin gern bereit, immer wieder dasselbe zu sagen. Für mich soll es nicht langweilig sein, es soll auch nicht eine extra Bürde sein. Er weiß, sie brauchen das. Dasselbe euch zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch macht es aber sicher. Und jetzt wissen wir, warum die Bibel so viel wiederholt. Manches wiederholt sie nicht, sagt sie nur einmal. Aber vieles wird wiederholt, immer wieder. Ja. Jesus sagt, seine Diener, die Gelehrte in der Schrift, in der Heiligen Schrift sind, die werden zweierlei aus der Schrift holen und das als geistliche Mahlzeit darreichen. Altes, Bekanntes und Neues. Ich hörte von einem Christen, der wusste, dass er die Bibel lesen sollte, aber er sagt in seiner Verlegenheit, er wüsste nicht, wo er noch lesen sollte. Er hätte schon einmal alles gelesen. Also er hat offenbar nicht sehr fleißig oder sehr aufmerksam gelesen, denn das Wort Gottes wird viel und oft und forschend gelesen werden. Nicht einfach, um es hinter sich zu kriegen. Wir brauchen nicht nur Neues. Wir brauchen nicht nur das, was nun die Ohren kitzelt. Wir brauchen Altes. Es muss uns immer wieder gesagt werden. Einmal, weil Gott erwartet, dass in einer Versammlung von Gläubigen, in einer Gruppe von Gläubigen, immer wieder neue Christen hinzukommen. Das heißt, es ist zu erwarten in einer gesunden Gemeinde, dass immer wieder solche da sind, die es noch nicht gehört haben. Und die hört jetzt zum ersten Mal. Das, was für die Gemeinde als solche alt ist, ist für diese neu. Zweitens, weil wir alle Wiederholung bedürfen. Wir vergessen sehr schnell und wir brauchen es immer wieder gesagt zu bekommen. Also, es kann uns dann festmachen, wenn wir es immer wieder hören. Ich habe das selbst erlebt. Ich hatte meine hochschultheologische Ausbildung, Entschuldigung, hinter mir, ich stand in einem gewissen Dienst an einer Schule, aber innerlich hatte ich keine großen Fortschritte gemacht. Und ich war auch nicht dort, wo ich eigentlich hingehörte. Aber die Zeit an dieser Schule war gut für mich. Sie hat mir geistlich wohlgetan. Es ging dann zum Ende des Schuljahres, im Frühling, und dann hatte man eine Bibel- und Missionskonferenz, eine sehr große, es kamen Menschen von überall, weit und breit in Nordamerika, bekannte Redner, auch solche, die uns vielleicht nicht bekannt waren, aber anderen, sehr gute Redner. In diesem Fall, an dieser Konferenz, hatten unter anderem zwei Redner zu sprechen, die auffallenderweise beide sehr laut sprachen. Der eine war ein Slave, der aus Russland einmal als Junge ausgewandert war und hatte den Herrn in den USA gefunden. Und ihm war es jetzt zu tun um die Rettung von Seelen. Und er war sehr begeistert vom Herrn und seiner Sache und er ließ dann doch die Stimme entsprechend lauter klingen. Der andere war ein Engländer. Nun können Engländer sehr höflich und moderat sein, aber irgendwie, er war auch ein höflicher Gentleman, aber seine Stimme war eine durchdringende Stimme. Ich hatte nicht die Zeit, ich hatte eine Arbeit zu tun, die mich auch nachts beanspruchte, aber ich hatte doch einiges an Zeit, diesen Redner zuzuhören. Und wenn ich sie zuhörte, ja, und sie sagten, die Menschen sind verloren. Und das wurde so oft gesagt und so viel, oder Entschuldigung, so laut, ich weiß, eines Tages bin ich erwacht gleichsam. Die sterben. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Es braucht manchmal solch eine Wiederholung oder ein lautes Reden, bis man innerlich erwacht. Ja, das stimmt, wir haben uns so daran gewöhnt, einfach zuzuhören, dann gehen wir wieder weiter, ja. Jetzt waren wir im Gottesdienst, es gehört sich, dass wir in die Kirche gehen, beziehungsweise in die Gemeinde. Und dann gehen wir wieder. Und vorne im Gesprächsraum, beziehungsweise im Foyer, was kommt da zur Sprache? Nicht was hier bedacht war, sondern was zum Alltag gehört. Zum Wetter und so weiter, zum Alltäglichen. Nun ist es nicht ganz unangebracht, denn wir gehen ja in den Alltag und einiges muss geklärt werden. Einiges ist auch interessant. Aber wir sollten aufpassen. Es kann sein, dass wir hier einfach Geistliches bedenken, weil es dazu gehört und wir haben uns darauf eingestellt. Aber wir haben uns auch darauf eingestellt, dass es dann fertig ist. Und dann gravitiert wie ein Magnet unser Inneres zu dem, was uns wirklich interessiert. Das Autos sind oder Kleider oder Ferien oder was immer. Ertappt ihr euch dabei? Ich ertappe mich dabei. Ich habe das mit meinem Dienstagskreis mit deutschsprachigen Männern bei uns in der Gemeinde besprochen. Ich habe das entweder im Kreis oder privat. Auf jeden Fall habe ich das erwähnt und gezeigt, dass wir so schnell abwesend sind von dem, wo wir eben anwesend waren. Es braucht einmal ein weckendes Wort, ein außergewöhnliches Wort, bis wir wirklich zum Erwachen kommen. Und der Apostel Paulus sagt, ich will mich gebrauchen lassen, wie es notwendig ist. Und wenn es notwendig ist, euch das immer wieder zu sagen, gut, dann sage ich. Denn dann könnt ihr fest werden. Hier haben wir das Wort. In Kapitel 4 sagt, auf diese Weise steht fest. Auf welche Weise? Dass wir es immer wieder hören. Kapitel 3, Vers 1. Dasselbe euch zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch macht es aber sicher. Damit ihr nicht stolpert, ist die Bedeutung des Wortes. Sicher, nicht stolpern, fest bleiben, auf den Beinen bleiben, nicht kippen, nicht stolpern, nicht fallen, fest bleiben auf den Beinen, weite, gute, feste Schritte machen. Es muss immer wieder gesagt werden. Unser Geist muss immer wieder geweckt werden, wach bleiben. Jesus hatte ja seinen Jüngern nahegelegt, wacht, bleibt wach, schlaf nicht ein. Ausgerechnet in dieser Nacht, wo sie es am meisten brauchten, sind sie dann doch eingeschlafen. Seht auf die Runde. Hört, er schreibt, damit sie hören, Acht geben. Jetzt will er offene Augen haben. Seht, öffnet die Augen, passt auf. Es ist Gefahr in der Gegend. Das sind Hunde. Die wollen nicht euer Wohl. Die Hunde in Palästina können sehr gefährliche Tiere sein. Besonders für Gäste oder Touristen, die durch die Gegend gehen, einiges besichtigen wollen. Wenigstens zu jener Zeit. Heute hat sich schon manches geändert. Die Hunde waren gefährliche Tiere. Vor sie wird gewarnt im Alten Testament. Wenn jemand als Hund bezeichnet wird, ist das nicht so vorzüglich, wie wir daran gewöhnt sind, an Hunde zu denken, als den treuen Begleiter. Ja? Sondern das waren gefährliche Tiere für Menschen und auch für andere Tiere vielleicht. Seht auf die Hunde, die falschen Christen, die Verführer. Seht auf die bösen Arbeiter. Arbeiten schon, aber böse Art und Weise mit bösen Absichten. Seht auf die Zerschneidung, auf die euch trennen wollen voneinander. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geiste Gott in Verehrung dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertraut haben. Paulus und seine jüdischen Mitarbeiter, er hatte einige, sie gehörten zu dem Teil von Israel, der zur Gemeinde gehörte, und sie waren das wahre Israel. Ich darf dies einschalten. Wir haben in der Heiligen Schrift zwei Israels, zwei Völker Israel. Es sind zwei Kreise, wie nennt man sie, konzentrische Kreise. Das heißt, zwei Kreise mit demselben Punkt als Mittelpunkt. Wir haben den größeren Kreis, das ist das Volk Israel, das von Abraham, von den Vorvätern stammt, von Jakob und den 12 Söhnen, zusammen mit anderen, die einverleibt wurden aus verschiedenen Gründen. Der Mann von der Bathseba, mit der David Ehebruch beging, zwar ein Hethiter, ja. Ein General, wohl ein Offizier in der Armee von David. Den hat er dann umgebracht. Aber es war ein Heide, der Israelit geworden war. Es sind andere, auch im Geschlechtsregister von David. Die Rahab, die Ruth, waren Heiden, die dann einverleibt wurden. Also das Israel, das größere Israel. Dort in diesem größeren Israel musste jedes männliche Kind beschnitten werden. Das war ein Zeichen, dass es zum Bundesvolk gehörte. Das kam von der Zeit Abrahams. Aber nicht alle in diesem Israel, biologischen Israel wollen wir mal sagen, waren nun treu dem Bundesgott, dem Gott Israel. Sie gehörten wohl biologisch zu dieser großen Familie, die von Jakob stammte, aber innerlich gehörten sie nicht in ihrer Anhänglichkeit dem Gott dieses Bundes. Aber es gab einen kleineren Kreis von solchen, die treu waren. Und das sind die Chassidim, die Frommen, die Treuen. Die werden immer wieder erwähnt in der Heiligen Schrift, Alten Testamentes, besonders in den Psalmen, findet man sie immer wieder. Das sind die Treuen in dem großen Israel. Und diese sind das eigentliche Israel. In Hosea werden die anderen Israeliten, die zwar biologische Israeliten sind, aber nicht die Treuen, die werden den Heiden gleichgestellt. Denn wenn sie nicht zum eigentlichen Volk Gottes gehören, sind sie nichts anderes, als was die Heiden, die nicht Israel sind. Diesen Vers aus Hosea kann dann Paulus in Römer 9 gebrauchen, wenn er von den Heiden spricht. Das Evangelium ist auch für sie. Wir haben also den inneren Kreis Israels. Dieser innere Kreis Israels, der zieht sich fort durch das Alte Testament. Gott hat immer einen treuen Israel innerhalb des großen Israels. Er hat seinen Plan mit dem großen Volk, er hat seinen Plan mit dem kleineren Volk. Dieses kleinere Volk bleibt über Generationen da, bis der Messias kommt. Der Messias kommt, Johannes 10, wie ein Hirte. Er ruft seine Schafe, das kleine Israel, das schon zu Gott gehört, dem Vater gehört. Jetzt kommt er in dieses kleine Volk hinein. Er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, das größere Israel, Johannes Kapitel 1. Ja. Aber die, die ihn aufnahmen, das kleinere Israel, denen gab er die Vollmacht, seine Kinder zu werden, durch den Heiligen Geist, der dann später ausgegossen wurde. Dieses Israel ist es, das dem Messias anhängt, wenn er da ist. Er ist der Hirte, der Türhüter, wir können sagen Johannes der Täufer, öffnet ihm gleichsam den Weg, bahnt ihm den Weg, zeigt auf ihn, sogar seine eigenen Jünger, Johannes und Andreas, verlassen ihn zugunsten des Messias. Schaut, sagt er, da ist das Lamm Gottes, dort ist der Messias, der verheißen. Dann gehen sie und folgen Jesus nach. Und das war ihm recht. Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Es waren andere aus Israel, aus diesem inneren Kreis, die Jesus anhingen, ihm nachfolgen. Petrus, der Bruder von Johannes, der Jakobus, wohl noch andere, aber es waren wohl einige, wenigstens einer, Matthäus, Levi. Was war der von Beruf? Zöllner. Und die Zöllner waren ja nicht die besten Israeliten, nicht wahr? Also, da haben wir schon einen Israeliten, der zum äußeren Rand gehört. Aber Jesus ruft ihn. Nicht nur solche aus, die schon treu sind, die schon zum Vater gehören, die der Vater dann ihm gibt, sondern auch solche, die noch zu rufen sind. Und er ruft sie. Seine Jüngerschar besteht also aus solchen, die aus beiden Kreisen kommen. Aus dem äußeren Kreis werden sie in den inneren Kreis gerufen von Messias. Einige bleiben ihm treu, andere verlassen ihn wieder. Johannes Kapitel 6, gegen Ende des Kapitels haben wir eine Schilderung von so einem Vorfall. Wenn er stirbt, haben ihn sehr viele verlassen. Sogar seine eigenen Jünger laufen ihm davon für eine Zeit lang. Kommen dann aber wieder bald zurück. Wenn er aufsteht und gen Himmel fährt, wissen wir nicht, wie viele noch dieses kleine Israel ausmachen. Wie viele wenigstens? Ihr kennt die Zahl. Wir wissen, es waren wenigstens so viele. 500, ja. 500. Paulus spricht von dieser Zahl in 1. Korinther 15. Wahrscheinlich, können wir annehmen, wahrscheinlich waren es mehr, aber mindestens so viele. Die haben ihn als Auferstandenen gesehen. Wie viele ihm treu waren, aber nicht dabei waren, sondern anderswo waren, als er dort im Norden von Galiläa, beziehungsweise Palästina in Galiläa, ihnen erschien, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall war es eine verhältnismäßig kleine Schar. Diese Schar ist am Pfingsttage noch da im Raum. Viele von ihnen sind in Jerusalem, weil der Pfingsttag ja gefeiert wurde als Fest, altes Fest in Israel, sodass viele von diesen Menschen, von diesen treuen Jesus-Nachfolgern, beziehungsweise diesem inneren Kreis von Israel, gerade in Jerusalem waren, als der Geist ausgegossen wurde. Andere waren vielleicht sonst wo. Wir müssen nun vorsichtig sein mit der Zahl 120. Wir haben 500, dann 120 und ein Evangelist, ein treuer Diener des Herrn, hat sich aber ein bisschen verrechnet. Er schreibt einmal einen Artikel und fragt, wo waren die 380. Er meint, es am Pfingsttage waren es nur 120 Christen, die getauft wurden im Heiligen Geist. Wo waren die 380, 500 minus 120, ja? Dass sie nicht dabei waren? Eine verfängliche Frage. Sie führt dahin, eine Lehre von einer zweiten Erfahrung zu bestätigen. Das war seine Absicht. An dieser Stelle ging er natürlich fehl, trotz dessen, dass er ein treuer Diener des Herrn war. Jeder von uns hat etwas Unnötiges Gepäck mit sich. müssen wir früher oder später ablegen. Also, die Zahl 120, was ist es um diese Zahl? Liest man den Text in Kapitel 1 der Apostelgeschichte genau, dann steht nicht geschrieben, dass das die Zahl der Jünger waren, der Jünger Jesu war, in Jerusalem, sondern es war die Zahl derer, die zugegen waren, als Petrus den Vorschlag machte, beziehungsweise darauf hinwies, wir brauchen einen 12. Jünger, einer fehlt. An diesem Tag waren etwa 120 zugegen. Es können ruhig viel mehr gewesen sein, die aber nicht gerade zu diesem Zeitpunkt dabei waren. Aber wir haben, und das ist wichtig für Lukas festzuhalten, wir haben also über 100 Leute, die bestätigen konnten, was an dem Tage geschah. Denn es war ein wichtiges Ereignis, dass der 12. Jünger hinzukam. Es war nicht eine Fehlerhandlung von Paulus, von Petrus, sondern es war vom Heiligen Geist. Es war so, Paulus hätte die Voraussetzungen für diese Jüngerschaft vor dieser Vertretung des Judas nie erfüllt. Er war nicht einer von denen, die seit Johannes dem Täufer Jesus die ganzen Jahre nachgefolgt waren. Hörte nicht dazu, also war er nicht qualifiziert. Man kann auch nicht, also nicht sagen, dass Gott vorhatte, Paulus als 12. Jünger hinzuzunehmen. Das heißt, wir haben also 13 fundamentlegende Jünger, aber das lassen wir jetzt. Also wir haben am Pfingsttage dieses innere Israel, das echte Israel, das wahre Israel, alle Leute, die mit Gott im Reinen waren und den seinen Messias als den echten Messias angenommen hatten. Die gehören zu denen, die an diesem Tag getauft werden, den Heiligen Geist empfangen. Ob sie zugegen sind, gerade in diesem Haus oder nicht, oder sonst wo noch in Palästina sind, sie bekommen den Heiligen Geist an diesem Tage. Johannes Kapitel 7. Dort steht geschrieben, er sprach, in Vers 37, 38 haben wir die Verheißung. Jesus ruft auf und dann sagt Johannes in Vers 39, das sagte er vom Heiligen Geist, den die bekamen oder bekommen sollten, die an ihn glaubten. Er sagt nicht, dass sie in Jerusalem sein müssen. Wo immer sie gewesen sind, an dem Tag werden sie den Heiligen Geist bekommen haben. Warum nicht? Sie waren Messias-Anhänger, sie waren qualifiziert und der Heilige Geist nach Hesekiel, nach der Verheißung Hesekiels, wird auch sie begabt haben mit sich selbst. Das heißt, die erste Gemeinde, bevor Petrus predigt und dann noch Tausende hinzukommen, diese erste Gemeinde, zu der hinzugetan wird, Ende Kapitel 2, diese Gemeinde ist der innere Kreis, der schon im Alten Testament erwähnt wird. Dieser Kreis ist das echte Israel. Israel bleibt Israel. Das heißt, die Verheißungen und Warnungen auf Israel werden nicht auf die Gemeinde übertragen, sondern was Gott von Israel sagt, das sagt er von Israel, von diesem irdischen Volk Israel. Aber das wahre Israel, das geht über als Gemeinde und war immer die echte Gemeinde Gottes. Und die 12 Ältesten, die wahrscheinlich, so nehmen viele Ausleger an, die zu den 12 neutestamentlichen Ältesten der Gemeinde hinzukommen, deshalb haben wir 24 in der Offenbarung, diese sind Älteste der alttestamentlichen Gemeinde, sodass wir alttestamentliche und neutestamentliche Gemeinde in der Offenbarung haben. Paulus gehört zu diesem inneren Kreis. Seine jüdischen Mitarbeiter gehören zu dieser israelitischen Gemeinde, zum echten Israel. Jetzt schlagen wir einmal auf, zuerst Römer Kapitel 2. Römer Kapitel 2, In Kapitel 1, im zweiten Teil des Kapitels, spricht Paulus von den Heiden, die von Gott abgekommen sind und wo dann fürchterliche Dinge entwickelt worden sind an Sünde und so weiter. In Kapitel 2, im ersten Teil, spricht er von moralischen Menschen. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Er wird angesprochen als Mensch. Wer immer ist, ob zu den Goyim, zu den Heiden gehörig oder zu Israel. Es geht jetzt um eine besondere Art von Mensch. Er hat von den Wilden gesprochen, an denen die ganz wild leben und keine Ethik, keine Moral kennen, wirklich Heiden sind. Er übt oder er listet die Sünden da auf am Ende von Kapitel 1. Eine furchtbare Liste da. Jetzt wendet er sich an eine andere Gruppe von Menschen. Die tun nicht alles, was hier geschrieben steht in Kapitel 1. Die leben ein moralisches Leben. Sie können Juden sein, sie können Heiden sein. Äußerlich sind sie gerechte Menschen. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Jeder, der richtet, das heißt, er zeigt den Finger auf diese Leute, die in Kapitel 1 geschrieben sind. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Das ist ein ungeheures Urteil. Das kann kein moralischer Mensch ohne weiteres annehmen. Aber Gott, der die Herzen kennt, kann es sagen. Denn er weiß besser als der Mensch selbst. Das heißt, jeder moralische Mensch, der nicht bekehrt ist, ein verlorener Sünder ist, aber er lebt moralisch, er ist im Wesen genau das, was der Nicht-Christ ist, der auf die schlimmste Weise lebt. Vor Gottes Augen ist kein Unterschied. Paulus geht sogar so weit, dass er in seinem Innern alles das tut, was jene tun. Äußerlich nicht. Was sagt Paulus in Epheser Kapitel 2? Auch wir waren von Natur solche Leute. Die Gedanken üben diese Dinge aus. Nicht die Glieder vielleicht, aber den Gedanken haben sie auch gefallen. Keiner von uns kennt wirklich die Gedanken von anderen Menschen. Aber Gott kennt sie. Und Gott weiß, dass im Inneren des moralischsten Menschen genau das verübt wird, was andere nach außen hin verüben. Du bist nicht besser als da. Du zeigst zwar mit dem Finger, andere können dir das nicht nachsagen, aber du bist genau dasselbe, der du richtest. Aber wir wissen, dass das Gericht Gottes nach der Wahrheit ist über die, die solches tun, ob äußerlich oder innerlich nur. Und so weiter. Paulus spricht also diese Gruppe an und das geht bis zu Vers 16. Diese Gruppe wird dort angesprochen. In Vers 17 kommen wir zu einer dritten Gruppe, die angesprochen wird. Paulus wird den Schluss dann später ziehen, Kapitel 3, und sagen, schaut einmal, ich habe jetzt bewiesen, dass die ganze Welt schuldig ist vor Gott. Wer bleibt noch übrig, angesprochen zu werden? Der Jude als Jude. Es waren Juden dabei im ersten Teil von Kapitel 2, weil viele Juden moralisch lebten. Ja. Aber jetzt spricht er den Juden noch sonderlich an. Juden in Rom, denn er weiß, er hat dort noch einiges zu erledigen bei ihm, um ihn zu überzeugen, dass er Jesus braucht. Du wirst Jude genannt und ruhst auf dem Gesetz, das ist dein Polster, und rühmst dich Gottes. Was heißt das? Das ist der Westphal. Du rühmst dich, du würdest zu Gott gehören, weil du dich zu seinem Volk zählst. Das ist das Volk, das Gott gehört. Also du meinst, du gehörst zu Gott und damit sei es dann natürlich getan. Ja? Du hättest somit auch, wärst somit auch dann auch Erbe der Verheißungen Gottes an sein Volk. Und dann geht er weiter und spricht die Juden an. Bis zu Vers, und wir fangen an zu lesen mit Vers 26, weil die Verse bis zum Ende ein sich durchziehender Satz sind. Wenn also die Unbeschnittenheit das Gerechte des Gesetzes befolgt, wird nicht ihre Unbeschnittenheit für Beschneidung gerechnet werden? Und die Unbeschnittenheit von Natur, die das Gesetz ausführt, Unbeschnittenheit in Vers 27 sind die Heiden, die nicht beschnitten sind, sie werden die Unbeschnittenheit genannt. Von Natur aus sind sie nicht beschnitten, sie wurden nicht als Kinder beschnitten. Die das Gesetz ausführt, das heißt, wenn es Heiden gibt, die zwar nicht beschnitten sind, aber doch das tun, was das Gesetz forderte, sie lebten moralisch. Die das Gesetz ausführt, dich richten, werden sie nicht dich richten, der du bei geschriebenem Gesetz und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist. Denn nicht der was? Der Jude. Nicht jeder Mensch. Wir müssen den Zusammenhang nicht aus dem Auge verlieren. Der Zusammenhang ist der mit Vers 17 beginnt. Paulus spricht Juden an. Das heißt, wir haben hier vom Zusammenhang her zu denken oder zu einzufügen. Nicht der Jude, der es im Sichtbaren ist, ist Jude. Noch ist die Beschneidung, die es im Sichtbaren ist, im Fleisch Beschneidung. Sondern der Jude, der es im Verborgenen ist, der ist Jude. Und Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens im Geist. Da merken wir, dass Geist und Herz auswechselnd gebraucht werden. Ja? Zu dem, was wir heute Morgen sagten. Nicht im Geschriebenen, das heißt im Gesetz. Eines solchen Lob ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Aber wer hält das Gesetz? Und wer ist ein solcher Jude, der Lob von Gott bekommt? Das wird er gleich sagen. Ob er Heide oder Jude ist, sagt er, wenn er durch den Glauben an den Messias sich zu Gott gewandt hat, dann wird er gezählt zu den Gerechten. Aber alle anderen gelten als Gesetzesbrecher und verloren. Wir haben also auch hier einen inneren Kreis, ein echtes Israel, echte Juden, die wirklich ins Rein mit Gott gekommen sind. Seit der Messias gekommen sind, sind sie dann auch Anhänger Jesus. Sie haben ihre Treue zu Gott übertragen auf den Verheißenen, den sie erleben. Und so sind sie die erste Gemeinde. Paulus ist einer, der im äußeren Israel war, ja, das heißt im nicht treu Israel, er musste sich bekehren und kam dann zum inneren Kreis. Er war zwar moralisch, ja, aber das heißt, er zählte zu dieser Gruppe, Kapitel 2, 1 bis 16. Er weiß also, wovon er spricht. Wir kommen zu einem weiteren Text, Galater, Kapitel 6. Galater, Kapitel 6. Wir wissen vielleicht, dass der Galaterbrief geschrieben ist an Heidenchristen, das heißt Christen aus den Völkern, nicht aus Israel, die zum Glauben gekommen waren durch die Botschaft von Paulus. Aber nachträglich hinterher besucht wurden von Juden aus Jerusalem, wahrscheinlich solche, es kann eine gemischte, es ist schwer zu sagen, wie sie entstanden, aber es kann gut sein, dass einige von ihnen Christen waren, zur Gemeinde gehörten, aber hielten noch am Gesetz fest und traten dann auf als Lehrer. Andere sind vielleicht dem Namen nach Christen geworden, aber haben vielleicht nie eine innerliche Wiedergeburt erlebt. Man kann das, es werden solche und solche wohl dazu gehört haben. Also, es kommen Verführer nach Galatien und überreden oder wollen die Leute dort überreden, das Gesetz einzuhalten, weil das dazu gehöre, meinen sie, um treue messianische Juden zu sein. Dass sie Jesus haben, das genügt nicht, denn Jesus war der Messias Israels und in Israel gilt eben das Gesetz Moses. Und wenn man jetzt ein wahrer Anhänger von Jesus sein will, dann muss man auch das Gesetz Moses einer geschnitten werden und so weiter. Also, das war die Versuchung, das war die Botschaft, die dort an diese Christen kam. Und Paulus muss sie zurechtweisen, offenbar waren schon einige auf die Botschaft eingegangen und er muss also sie rügen. Jetzt Kapitel 6, Vers 12. So viele im Fleisch wohl angesehen sein wollen, das heißt, sie wollen die Beschneidung betonen, das ist also eine Sache im Fleisch und die lehren das und wollen also als echte Lehrer gelten, aber es ist eine Sache, die das Fleisch betrifft. So viele im Fleisch wohl angesehen sein wollen, diese nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht für das Kreuz Christi verfolgt werden. Paulus entlarvt die Absichten. Denn die beschnitten werden, befolgen selbst nicht das Gesetz. Das stimmt mit dem Wort von Jesus überein. Kapitel 8 könnte es sein, Johannes-Evangelium. Keiner von euch hält das Gesetz. Petrus gibt es auch zu. Wir waren nicht imstande, dieses Joch zu tragen. Man hat nicht das Gesetz innerlich wenigstens eingehalten. Paulus kann sagen, äußerlich, was andere betrifft, die haben mich nie gesehen, das Gesetz übertreten. Aber in Römer Kapitel 7 gibt er zu, das letzte Gebot hätte er übertreten. Dort, wo keiner hineinschauen kann, lass dich nicht belüsten. Wer will das schon kontrollieren, ob ich das Gebot einhalte oder nicht? Und dort gibt Paulus zu, das hätte ihn also getroffen. Und zu einem Sünder gemacht, in seinen eigenen Augen. Damit sie nicht eine Euro, Entschuldigung, denn die beschnitten werden, befolgen selbst nicht das Gesetz, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich an eurem Fleisch rühmen können. Sie haben also Nachfolger, Jünger gewonnen. Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn, Jesu Christi, durch den mir die Welt gekreuzigt worden ist. Sie kann mir egal sein, sie ist gestorben, weil Christus der Schöpfer gestorben ist. So bin ich mit dem Schöpfer dieser Welt gestorben und ich der Welt gekreuzigt worden bin. Denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern eine neue Schöpfung vermag etwas. Ich vollende den Satz. Und so viele sich nach dieser Regel, dieser Aussage, ausrichten werden, auf sie komme Friede und Barmherzigkeit und auf das Israel Gottes. Was ist das Israel Gottes? Nun, der meint, Gottes Aussagen über Israel, seine Verheißungen, wären auf die Gemeinde übertragen worden. Die Gemeinde sei jetzt das neue Israel. Ziehen diesen Vers auf die ganze Gemeinde. Aber das hat Paulus nie gesagt. Die Stellen, die von einem Israel sprechen, das gläubig ist, besagen das nicht. Die gehen zu weit. Wenn sie das sagen, dann bin ich gern bereit, mich korrigieren zu lassen. Und wenn es anders ist, eines Tages, dann freue ich mich, dann bei Jesus korrigiert zu werden. Aber inzwischen bleibe ich bei der Auffassung, dass wir hier es immer noch mit dem Teil Israels zu tun haben, der die Kontinuität ist von dem alten frommen Israel, das es immer zu Gott gehalten hat. Die Gemeinde und der Teil, Paulus spricht ja, das wäre noch ein Kapitel, wenn wir noch ein paar Minuten Zeit haben, Römer Kapitel 11, Vers 16. Wenn der Erstling heilig ist, ist es auch die Teigmasse. Wenn die Wurzel mit Stamm heilig ist, das Wort hier im Griechischen, das normalerweise mit Wurzel übersetzt wird, bedeutet nicht strikt Wurzel, sondern ist der Teil einer Pflanze, der mit der Wurzel beginnt, aber dann sich fortsetzt im Stamm. Wenn wir diesen Stamm weglassen, fehlt etwas in diesem Bild. Und Griechischkenner sagen uns, dass dieses Wort diesen Stamm einschließt. Deshalb die Hinzufügung. Wurzel mit Stamm. Wenn die Wurzel mit Stamm heilig ist, sind es auch die Zweige am Stamm. Ja? Sonst hätten wir eine Wurzel ohne Stamm und Zweige ohne Stamm. Ja? Aber jetzt haben wir Wurzel und, das heißt auch von den Verheißungen an Abraham her, und dann das Volk Israel, das aus dieser Wurzel hervorkam. Und dieses Volk Israel hat Zweige in der Gemeinde Jesu. Sind es auch die Zweige? Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen wurden, das heißt, aus dem Israel, das Gottes Volk war, wurden die Zweige ausgebrochen, die zum äußeren, aber nicht zum inneren Kreis gehörten. Mit Christus wurde das klar. Die haben sich dann gegen den Messias gewandt. Dann, wie hieß er? Simeon. Bei der Darbringung Jesu im Tempel prophezeit, an diesem Kind werden sich die Geister trennen. Ja? An diesem Messias wird klar werden, wer wirklich zu Gott gehört und wer nicht. Er fordert also eine Trennung zwischen diesen zwei Völkern in Israel. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen wurden, aber nicht alle, die Zweige, die zum inneren Kreis Israel gehören, die bleiben am Zweig. Das ist das wahre Israel. Und du, der du ein Zweig vom wilden Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und Mitteilhaber der Wurzel mit Stamm und der Fettigkeit des Ölbaums wurdest, wenn das so ist, wenn du dazu jetzt gehörst, rühme dich nicht gegen die Zweige, die ausgebrochen wurden. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, bedenke, du trägst nicht die Wurzel mit Stamm, sondern die Wurzel mit Stamm trägt dich. Du wirst hieraufhin sagen, die Zweige wurden ausgebrochen, damit ich eingepfropft würde, als ob er Wert hatte, bevor er eingepfropft wurde. Ja. Und er wurde Kraft dessen erwählt. Das war hier genau das Problem mit Israel. Die glaubten, weil sie gerecht waren, hatte Gott sie erwählt und wäre sie zu berücksichtigen. Nein, bevor wir zu Gott kommen, sind wir nichts qualifiziert, haben keine Qualität. Erst damit, dass wir zum Messias kommen, dann, wenn wir eingepfropft sind, dann sind wir erwählt und angenommen. Daran erinnert Paulus. Du wirst hieraufhin sagen, die Zweige wurden ausgebrochen, damit ich eingepfropft würde. Recht. Das heißt, im Grunde, in einem gewissen Sinne stimmt das. Durch den Unglauben kam es, dass sie ausgebrochen wurden. Du stehst durch den Glauben. Du kamst durch den Glauben, du stehst durch den Glauben, bist weiterhin Zweig durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht schonte, wegen Unglaubens, dass er auch dich nicht schonen werde, wenn du nicht die Treue hältst. Sieh also die Freundlichkeit und die Strenge Gottes. Gegen die vielen Strenge, gegen dich Freundlichkeit, wenn du an der Freundlichkeit bleibst. Sonst wirst auch du abgeschnitten werden. Wir haben hier zweierlei Art von Zweigen. Ja. Die zum inneren Kreis Israels gehören und die aus den Heiden kommen und hinzugepfropft werden, hinzukommen. Das heißt, wir haben also in der Gemeinde Jesu Juden, die zum inneren Volk Israel gehören, und Heiden, die Nichtjuden waren. Jetzt sind diese eine Gemeinde und es sollte kein Unterschied gemacht werden in der Praxis. Es ist eigentlich nicht angebracht, wenn messianische Juden sich abkapseln gleichsam von heiden Christen und eigenen Gemeinden bilden. Es müsste dann schon ein anderer guter Grund dafür sein. Aber sonst will Paulus keinen Unterschied haben, sondern wir sind eine Gruppe. Doch wenn es gilt, Heilsgeschichten zu denken, dann kann Paulus schon einmal davon sprechen, dass einige Juden, die Christen sind, das echte Israel, wie Gott sich das, wie es im Alten Testament war, bilden. Dies ist, meines Erachtens, das Israel, das in Philipper Kapitel 3 erwähnt wird, wenn Paulus sagt, wir sind die Beschneidung. Nicht alle Christen, sondern die Christen in Israel, die zum Volk Israel gehören, aber das treue Israel sind. Sie sind das echte Israel. Es gab ja zu dieser Zeit sehr viele Juden, die Christen waren. Und Paulus scheint auf diese Bezug zu nehmen. Nun, hier müssen wir abbrechen. Morgen früh, so der Herr will, wollen wir dann Fortsetzung machen. Mit der Weise, der Denkweise, wie ein echter Christ lebt. Es scheint vielleicht zunächst mal, ich habe hier heute Abend sehr viel hineingebracht, und das scheint vielleicht nicht zum Praktischen gehören, aber wir wollen auch auf das zu sprechen kommen. Darf ich noch mit uns beten? Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Weisheit bist, die wir brauchen. In dir sind die Erkenntnisse deines Vaters, des ganzen Gottes, enthalten und werden uns zur Verfügung gestellt. Wir danken dir, Herr, dass wenn wir dich kennen, die Tür aufgeschlossen ist zu der Erkenntnis unseres Gottes. O Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir können es nicht alles verstehen, aber du schenkst uns immer wieder aus diesem Wort Neues und erinnerst uns an Altes. Lass uns, Herr, bei dir bleiben. Lass uns, Herr, an dir hangen. Und lass uns, Herr, Zeuge in dieser dunklen Welt sein.